Das hat mich aber ungemein gereizt und deswegen mache ich das jetzt mit großer, großer Lust und habe jetzt immer wieder Neugierde auf Altgierde eigentlich, ja, weil ich will eigentlich so gerne Vergessenes aus der Vergangenheit erzählen, aber das, von dem ich glaube, dass es wirklich erzählenswert ist und nicht irgendwelche banalen Geschichten, sondern wirklich große, bunte, sinnliche, aufgeladene Geschichten. In der heutigen Zeit ist natürlich die Frage, wo gibt es diese Möglichkeiten zum Träumen? Und da würde ich aber ganz kulturoptimistisch und urromantisch, der ich bin, sagen, immer gibt es Zeit zum Träumen. Auch jetzt gibt es ganz viel Zeit zum Träumen.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fürk und ich freue mich sehr, euch heute zu einer neuen Episode Gin & Talk begrüßen zu dürfen. Mein heutiger Gast ist Florian Illies. Der Autor und Kunsthistoriker begann seine Laufbahn als Journalist bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, war Feuilletonchef der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, leitete das Berliner Auktionshaus Griesebach und ist heute Mitherausgeber der Zeit. Mit Generation Golf schrieb er das Porträt einer ganzen Generation. Mit 1913, der Sommer des Jahrhunderts, begründete er ein eigenes Genre der erzählten Geschichte. In seinem neuen Buch Träume aus Feuer erzählt er nun die Geschichte des Alchemisten Johannes Kunkel, der dem großen Kurfürsten Gold versprach, dafür die Berliner Pfaueninsel geschenkt bekam und dort mit dem berühmten Rubinglas das begehrteste Luxusgut seiner Zeit erschuf. Ich wollte von ihm wissen, wie man aus einer dünnen Quellenlage ein ganzes Leben zum Leuchten bringt, was den Gönner von damals vom Geldgeber von heute unterscheidet und warum echte Kreativität aus keinem Rechenzentrum kommen kann. Wenn dir diese Episode von Gin & Talk gefällt, folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst und hinterlass uns eine gute Bewertung. Diese und viele weitere Episoden findest du auch als Videopodcast auf unserem YouTube-Kanal. Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid.
Zwei Menschen, eiskalte Drinks und eine Menge Zeit für ein persönliches Bargespräch. Herzlich willkommen an unserem Bartresen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gin and Talk. Mach es dir gemütlich, lehn dich zurück und tauche ein in die verrucht düstere Atmosphäre unserer Studiobar.
Lieber Florian, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier in Berlin treffen können, um über Träume aus Feuer sprechen zu können. Nie war ein Buchtitel so gut für eine Einleitung. Herzlich willkommen.
Ich danke sehr und freue mich auf unser Gespräch.
Wenn ich mir das so durchlese, was du da fabrizierst, auch die letzten Jahre, auch in deinen Büchern, da strahlt quasi so eine, und ich kenne das irgendwie von mir, so eine niemals enden wollende Neugierde aus dem, was du da machst, und gleichzeitig so eine Faszination und Leidenschaft für das Erzählen, wie es war und wie es sich angefühlt hat, vor allem auch. Wann hast du eigentlich gemerkt, dass das wirklich dein Ding ist? Also, dass du diese Kombination aus Neugierde, Fakten, Leidenschaft und Atmosphäre so zusammenpacken möchtest?
Also, ich habe ja sehr früh angefangen zu schreiben. Da war nur die Neugierde da, also sehr, sehr jung. Ich hatte eine Schülerzeitung bei uns im kleinen Ort Schlitz und da war ich auch der einzige Journalist oder der einzige Schülerzeitungsjournalist. Und da hatte ich nur Neugier und auf die Jetztzeit und wusste also was noch nicht mit Atmosphäre und all dem. Ich hatte nur grobe Vorstellungen, wie das alles interessant wird, was man aufschreibt. Und dann bekam ich eben, weil bei unserer kleinen Lokalzeitung der angestellte Journalist ein Bein abgenommen bekam, tragischerweise. Der konnte nicht mehr abends zu den Veranstaltungen laufen, aber ich konnte das. Fing ich dann eben mit 14, 15 an als Lokaljournalist und da wurde es dann wirklich herausfordernd, weil man dann eben zu den Kaninchenzüchtern gegangen ist und zur Freiwilligen Feuerwehr und da ich versucht habe, irgendwas Interessantes zu erzählen. Da war ich aber noch zu aufgeregt und wollte jeden Namen, jedes Anwesenden erwähnen und kam noch nicht so zur Atmosphäre. Und Vergangenheit war das auch eigentlich alles noch nicht. Das hat länger gedauert. Also gerade weil Journalismus so, ja, schreiben für den Tag und aus dem Tag und man versucht ja auch eine Stimmung aus dem Tag heraus in Worte zu fassen. Und ich denke, Generation Golf, das erste Buch von mir, ist das dann überraschenderweise geworden, weil ich glaube, das wird oft nicht gesehen. Ich sehe es selbst, eigentlich merke es auch jetzt eigentlich erst, das ist eigentlich auch ein Buch über die Vergangenheit. Das sind halt die 70er Jahre, meine eigene Kindheit. Aber da habe ich dann eine Fähigkeit gehabt, Atmosphäre zu beschreiben. Diese 2000er Jahre, in denen es, sagen wir mal, offiziell spielt, ja, die fließen da rein, die Gegenwart. Aber ich glaube, es ging eigentlich schon um eine Erzählung aus einer Vergangenheit, die alle anderen für so banal hielten, dass sie überhaupt nicht erzählenswert ist. Und da war dann meine Lust geweckt, atmosphärische Details aus der Schule, aus der Werbung, die man im Fernsehen gesehen hat und so weiter, zu erzählen. Und das hat sich da mehr spontan geformt. Das war mein erster Text, der so war, war eben gleich dieses Buch. Und dann hat es aber sehr lange gebraucht und ist auch mit mir gewachsen, bis dann eben tatsächlich 10 Jahre später diese Bücher über wirkliche Geschichte entstanden sind, also Geschichte, die ich nicht selbst erlebt habe. Das erste Mal konnte ich die Atmosphäre noch selbst erinnern und das ist natürlich immer am besten und am einfachsten, weil man noch Stimmungen weiß, man weiß noch, wie war es, angespannt, war es entspannt, war es locker, war es lustig, war es heiß, war es warm. Und dann fing ich eben an, Bücher zu schreiben, wo ich mich nicht mehr auf mich selbst verlassen konnte, sondern wo ich mich auf andere verlassen musste. Und das hat mich aber ungemein gereizt und deswegen mache ich das jetzt mit großer, großer Lust und habe jetzt immer wieder Neugierde auf Altgierde eigentlich, ja, weil ich will eigentlich so gerne Vergessenes aus der Vergangenheit erzählen, aber das, von dem ich glaube, dass es wirklich erzählenswert ist und nicht irgendwelche banalen Geschichten, sondern wirklich große, bunte, sinnliche, aufgeladene Geschichte.
Es beginnt nicht mit Soldaten auf den Straßen, nicht mit Sirenen, nicht mit einem Putsch. Es beginnt an einem Dienstagmorgen, zwischen Nachrichtenmeldungen, Terminen und den nächsten Scrollen auf dem Smartphone. Ein Satz, der früher einen Aufschrei ausgelöst hätte und heute kaum noch jemanden erschüttert. Die Schwerkraft der Vernunft ist die Geschichte einer schleichenden Verschiebung. Einer Gesellschaft, die sich an das Undenkbare gewöhnt. Und eines Landes, das glaubt, Demokratien würden von selbst bestehen bleiben. Persönlich, präzise und beunruhigend aktuell schreibt Daniel Fürk über Sprache, Macht, Bequemlichkeit. Und darüber, was geschieht, wenn vernünftige Menschen zu lange schweigen. Die Schwerkraft der Vernunft. Ein Buch über unsere Gegenwart und vielleicht über unsere Zukunft.
Jetzt muss man aber ja schon mit sehr wachen und neugierigen Augen durch die Welt laufen, um auf einer Insel über ein Denkmal oder einen Gedenkstein zu stolpern und sich zu denken, wer war denn jetzt dieser Johannes Kunkel eigentlich?
Ja, also diese Buchidee, die ist wirklich, das ist überraschend. Das liegt sicherlich einfach an dieser wunderschönen Pfaueninsel. Jeder, der in Berlin ist, kennt sie. Jeder, der nicht in Berlin ist, kennt sie nicht. Man sollte aber auch, wenn man mal nach Berlin fährt, da eigentlich mal unbedingt hinfahren, weil es eben ein wirklich sehr verwunschener Ort ist. Und das in Berlin, wo nichts verwunschen ist. Ja, hier ist alles rau und nicht besonders schön und diese Insel ist besonders schön und sehr verwunschen und deswegen bin ich da immer mal gewesen und habe mich interessiert für die Geschichte dieser Insel und finde eigentlich das, was man jetzt heute sieht, ein bisschen sehr süßlich, dieses Schloss und so weiter, das hat so eine, hat auch eine kleine Künstlichkeit und so weiter. Man spürt irgendwie, dass das nie so wirklich gelebt war, sondern dass es mehr eine Kulisse war. Und dann fand ich eben einen Gedenkstein an diesen Johannes Kunkel und fing an zu forschen, wer das denn eigentlich war. Und da kriegt man eben raus, das ist der allererste war, der dort war und dass es ein Alchemist war. Und das reicht dann schon, um meine Neugier zu wecken. Und dann bin ich da tief eingestiegen und habe mir alle Bücher bestellt und die es dazu zu finden gibt. Also für all meine Buchprojekte bin ich selbst dann ein großer Buchleser. Also ich gehe dann in die Antiquariatslisten online und bestelle mir wirklich dann erstmal alles, was es zu dem Thema zu geben geben scheint. Und brauche das Gefühl erstmal, ja, okay, jetzt weiß ich, kenne ich mich so aus. Besser kann man sich nicht auskennen. Und dann kann ich anfangen zu überlegen, wo könnte denn da eine erzählenswerte Geschichte sein.
Für all diejenigen, die es noch nicht gelesen haben, vielleicht mal versuch's mal so ganz kurz zusammenzufassen. Er war eben Alchemist. Wie alle zu der Zeit haben sie natürlich groß danach gesucht, Gold selbst herzustellen und damit den ewigen Reichtum zu erlangen und nie wieder Geldsorgen zu haben. Und dieser Kurfürst damals hat Johannes Kunkel in seinen Dienst gestellt und ihn eben genau auch damit beauftragt, hat ihm dann diese Insel damals geschenkt, um auf dieser Insel, abgeschottet von der Welt, an diesem Projekt zu arbeiten. Und das hat natürlich nicht so wirklich funktioniert, aber was er hinbekommen hat, ist unter anderem Glas mit einem unglaublichen Rot, auf das danach gefühlt die ganze Welt neidisch war. Und was ich so schön fand, du hast in einem anderen Interview erzählt, dass er eigentlich wie so eine Startup-Geschichte ist. Und dann musste ich so ein bisschen über Berlin nachdenken. Und gerade in den 10er-Jahren hatten wir hier ja irgendwie so eine wahnsinnige Offenheit für gefühlt jede Idee. Für alles war irgendwie eine Finanzierung zu finden, egal ob Geschäftsmodell dahinter oder nicht. Man konnte einfach ausprobieren und es ist unglaublich viel Kreatives hier entstanden. Inzwischen, und das war dann der ernüchternde Teil daran, habe ich das Gefühl, auch wahrscheinlich aus Geldnot, sind wir jetzt an dem Punkt, wo so viel Träumen gar nicht mehr erlaubt ist. Also da muss schon alles irgendwie wirklich dreimal nachgeprüft sein und funktionieren, bevor man es überhaupt ausprobiert hat. Wie siehst du denn da die Parallele?
Ja, diese Atmosphäre, in die Kunkel hineinkam in diesem 17. Jahrhundert, war eigentlich eine ähnliche. Der Staat hatte kein Geld, genau wie heute Brandenburg. Sie hatten gerade einen ewigen Krieg hinter sich, den 30-jährigen Krieg. Und dann hoffte eben der Kurfürst von Brandenburg, dass ihm dieser Alchemist Kunkel Gold macht, wie vorher auch schon der Kurfürst in Sachsen hoffte, dass er ihm Gold macht. Also eigentlich eine herrlich naive Vorstellung, ja. Also dass man glaubte, okay, man mischt irgendwas zusammen und am Ende hat man dieses Gold. Man sieht ja, wie begehrt bis heute das ist, wenn man sich so Herrscherpaläste in ehemaligen Sowjetrepubliken anguckt, wenn man sich anguckt, wie viel Gold Donald Trump ins Oval Office gepumpt hat. Das ist eben immer der ganz große Traum bis heute geblieben, jedes Potentaten, dass du dich mit Gold umgeben kannst. Und das gelingt ihm nicht. Ihm gelingt dann einmal was ganz Verrücktes anderes. Er macht also ein ganz, ganz kostbares, seltenes, besonderes Glas, dieses Rubinglas. Und dann passiert was Verrücktes. Dieses Glas wird so wertvoll und schillert und schimmert so wundervoll, dass es in Afrika, wo der Kurfürst einen anderen Traum nachhing, nämlich die Hoffnung, ein großes Kolonialreich zu bauen, wirklich dieses Glas von der Fauninsel eingesetzt wurde, um es bei den Einheimischen gegen Gold zu tauschen. Also am Ende hat er es doch geschafft. Er hat ein Zahlungsmittel geschaffen, unbewusst durch die Schönheit dieses Glases. Also was daraus ersichtlich ist, ist etwas, was man heute, glaube ich, wirklich sehr wenig findet. Es gibt einen Gönner, in dem Fall den Kurfürsten. Und ich weiß nicht, ob die Venture Capital Fonds sich in einer Rolle als Gönner begreifen. Ich glaube auf gar keinen Fall. Sie würden auch nicht den kleinen Startups, wie das der Kurfürst getan hat, eine Insel schenken. Er hat ihm nämlich diese Fauninsel geschenkt, ungeheuerlich. Und weil er dann zufrieden war, hat er ihm auch noch die zweite Insel daneben, Schwanenwerder, geschenkt und dann noch ein Gutshaus und so weiter. Und dieser Kunkel war eben in sich als Typ einfach ein Unternehmer, denn er hat auch ein Bergwerk betrieben im Harz, wo er den blauen Kobalt abgebaut hat, den er dann auch wieder ins zu blauen Gläsern gemacht hat. Also der war schon vom Typ her ein ungeheurer Unternehmer, ein offenbar sehr selbstsicher in seinem Auftreten und konnte die Fürsten immer wieder überzeugen. Nachdem das dann irgendwann alles scheitert in Brandenburg, überzeugt er den nächsten, nämlich den König von Schweden. Der denkt auch wieder, er macht ihm Gold. Und da kriegt er dann das Edelste, was man in dieser Zeit bekommt. Er kriegt einen Adelstitel, also der bürgerliche Johannes Kunkel. Der wird einmal als Baron von Löwenstern sterben. Das ist sozusagen diese Geschichte. In der heutigen Zeit ist natürlich die Frage, wo gibt es diese Möglichkeiten zum Träumen? Und da würde ich aber ganz kulturoptimistisch und urromantisch, der ich bin, sagen, immer gibt es Zeit zum Träumen. Auch jetzt gibt es ganz viel Zeit zum Träumen. Und natürlich gibt es Zeiten, in denen weniger Geld einfach in jede Idee gesteckt wird, wo jemand was Verrücktes sich ausgedacht hat. Aber ich glaube, wenn auch heute Leuten was einfällt, was Kindern zum Träumen bringt, was Eltern Ruhe verheißt, was unseren Menschen Sicherheit verheißt, dann wird es auch heute immer wieder Geld dafür geben. Aber natürlich sind wir jetzt in einer anderen Phase, wo diese Dinge 10-mal vorher geprüft werden und es nicht mehr so, es gab ja auch diese Zeiten hier in Berlin, habt ihr ja auch alle miterlebt, wo sich auch die älteren Banker und Geldgeber selbst sehr jung fühlten, wenn sie einmal nach Berlin-Mitte gingen und jungen Männern in weißen Turnschuhen einen Kredit gegeben haben. Ja, das war ja auch eine Selbstverjüngung oder eingebildete Selbstverjüngung der Geldgeber. Ich glaube, das ist ja alles, haben wir alles überwunden. Es gibt diese wunderbare Serie Bad Banks, wo das ja auch so beschrieben wird, wie diese Banker dann aus Frankfurt ein Inkubator in Berlin gründen, um hier besonders nah an die Unternehmen ranzukommen. Ich habe das hier alles in Berlin erlebt. War selbst in einem fantastischen Start-up bei den Berliner Seiten der FAZ, der Frankfurter Allgemeinen, tätig. Deswegen war ich mittendrin in dieser Atmosphäre, die damals kam, als hier Gerhard Schröder und die neue Regierung nach Berlin kamen und alles so nach einem großen Aufbruch aussah. Und natürlich sieht das jetzt 25 Jahre später alles ein wenig anders aus.
Dieser Kunkel muss ja auch ein wahnsinniger Typ gewesen sein. Also wenn man dein Buch liest und dann natürlich auch die Neugierde-Maschine bei mir irgendwie anschmeißt und ich dann nochmal so ein bisschen nachrecherchiere. Also allein die Chuzpe zu haben, immer wieder diese Geschichte zu erzählen, die er ja scheinbar erzählt haben muss, sonst hätte ihm ja keiner das Vertrauen geschenkt, dass er das irgendwie hinbekommen kann. Dann unfassbar viele Schicksalsschläge auch zu haben, Kinder verloren und Ehe verloren und so weiter und so fort. Dann gleichzeitig dieses Vorstellungsvermögen zu haben, auf diese Insel in dem Fall zum Beispiel zu gehen und sich zu überlegen, dann auch wirklich unternehmerisch zu überlegen, wie bekomme ich das denn hin? Also zum einen brauche ich natürlich die Öfen, aber dann auch zu sagen, ich brauche eine Mühle, damit ich auch eigenes Bier brauen kann und mein Mehl selbst machen kann. Also so weit muss man ja erstmal denken. Und dann aber gleichzeitig diese künstlerische Faszination für das Material, für das Glas, für die Farbe zu haben. Das ist ja ein unglaublicher Mix in diesem Charakter.
Genau so. Es ist deshalb, die Berufsbezeichnung Alchemist ist in jedem Falle völlig unzutreffend. Ich glaube, er hat ein wenig den Alchemisten gespielt, um die Fürsten dann zu überzeugen. Er selbst begriff sich ganz offensichtlich längst als Naturwissenschaftler. Das ist insofern auch sehr revolutionär, als es das um 1680 eigentlich noch gar nicht gab. Aber er hat eben ein sehr wissenschaftliches Buch geschrieben, eigentlich über diese Glasmacherkunst. Es wird später Goethe ganz mit Irritation und großer Bewunderung beschreiben, dass das eigentlich eine der ersten naturwissenschaftlichen Schriften ist, die es in Deutschland je gab, wo wirklich jedes Glasexperiment nachkocht. Die Sache selbst ist natürlich, bleibt ja ein Wunder. Quasi, du kannst aus diesem märkischen Sand, aus dem du wirklich nichts machen kannst, macht er halt Glas. Ja, das ist der einzige Rohstoff, den es in Brandenburg sehr viel gibt, ist der Sand. Und er macht da Glas und dann gelingen ihm eben so Kunststücke, Kunstwerke, wo man bis heute nicht wirklich weiß, wie er es hinbekommen hat. Das ist ja das Faszinierende. Und es wurde erst noch in den 1970er Jahren, also in der Zeit meiner Geburt, wurde quasi da erst gegraben auf der Fauninsel und da fand man eben diese Glasscherben mit so eingewebten oder weiß gar nicht, wie man das nennen soll, fast wie Batik in das Glas eingeschliffenen Blau- und Rottönen. Das sieht so modern aus, dass man wirklich dachte, das ist so so 60er Jahre des 20. Jahrhunderts, so LSD-artige Schlieren und so weiter. Also der war für seine Zeit künstlerisch dann eben auch nochmal völlig avantgardistisch, unternehmerisch auch und ja, wie du es gerade beschrieben hast, auch in der Lage, aus dem Nichts eine komplett funktionierende Manufaktur, Fabrik aufzubauen, die Arbeiter auf die Insel zu holen und alles, was sie, denn das war größte Geheimhaltung. Keiner wollte, dass diese Rezepte, wie er dieses Glas macht, bekannt werden. Deswegen ging man auf die Insel. Deswegen ist auch bis heute Murano in der Lagune von Venedig auf einer Insel, damit eben alles dort bleibt, die großen Geheimnisse, auch damit man schnell löschen kann und viel Wasser hat und auch, das habe ich auch gelernt, damit man die hochempfindlichen Glasgefäße danach nicht über eine holprige Landstraße in Brandenburg schicken musste, sondern immer sofort aufs Boot legt, auf einen Kahn und dann eben über die Wasserwege verteilt hat. Und dann hat dieser pragmatische Avantgardist tatsächlich etwas geschaffen, was so schön war, dass es als das begehrteste Luxusgut seiner Zeit galt. Es wurde dann sehr oft vergoldet oben, kam so ein Golddeckel oder Goldgriffe und wurde dann eben von Brandenburg aus an die Höfe in Wien, in Nürnberg, in Sachsen, in Paris und so weiter verkauft. Also brachte dann tatsächlich reales Geld und das ist wirklich eine Persönlichkeit, die wir in dieser Breite sehr selten haben. Also ein klein wenig vielleicht wie bei diesen großen Malern, Rubens, Rembrandt, die so eine komplette Werkstatt organisieren und die das dann ihre beliebtesten Motive eben 10, 20 Mal malen, weil sie wissen, das verkauft sich gut. Und zugleich bleiben sie aber die Genies in der anderen Gehirnhälfte und treiben die Kunstgeschichte oder die Malerei voran. Also das ist sicherlich auch ein Grund, warum ich so eine Bewunderung für diese Figur entwickelt habe. Wenn man wirklich sagt, nein, das ist nicht der Kettwiesel aus Zurück in die Zukunft, dieser Versponnene mit dem weißen Haaren, der Wissenschaftler, der da so rumexperimentiert und es dampft und es explodiert. Nein, der alles andere kriegt da eben auch hin und das, obwohl so viele Kinder sterben, ganz schrecklich. Also das ist eine der wenigen echten Dokumente über sein Leben sind die Geburts- und Sterberegister hier aus der Nikolaikirche. Und das scheint er eben auch alles auf eine bewundernswerte Weise weggesteckt zu haben. Und ich muss dann eben versuchen, aus diesen wenigen Dokumenten, die es gibt, ein Leben entstehen zu lassen. Und das war in diesem Falle das Herausforderndste. Also über alle anderen historischen Figuren, über die ich geschrieben habe, Thomas Mann, Caspar David Friedrich, die 20er, 30er Jahre, 1913, war sehr viel mehr Material da. Also das war jetzt die dünnste Materiallage und deswegen musste ich wirklich sehr viel ausmalen, um diese Geschichte plastisch werden zu lassen. Und zugleich gab es die wunderbare Fauninsel, die wirklich wie eine Hauptfigur dieses Buches ist, die Natur, diese wundervolle Situation da in der fließenden Havel. Das wurde dann eben auch zu einem sehr wichtigen Teil dieses Buches und das merke ich, das ist eigentlich auch sehr schön jetzt, dass man erst denkt, wie kann so eine Geschichte so erfolgreich werden, dass ich mit dieser Figur, die so träumt, auch wiederum den Leserinnen und Lesern die Chance gebe, selbst wieder zu träumen. Man träumt sich raus aus der vielleicht unangenehmen, überfordernden Wirklichkeit der Gegenwart hinein in eine alte, vergangene Welt. Aber durch die Natur und diese Situation einer Insel inmitten eines Flusses kann man dann eben selbst sich da auch wieder in eigene Träume hineinbegeben. Und wenn man das schafft, das ist immer mein größtes Ziel, dass ich die Leserin so erwische, dass sie ein wenig gerade den Rest um sich herum vergessen und sich so hingeben und Lust haben, am nächsten Abend vorm Einschlafen nochmal weiterzulesen. Und dann das allerschönste Kompliment, wenn mir jemand schreibt, er hoffte, dass das Buch nicht aufhört und er hat es halt besonders langsam gelesen. Wenn das gelingt, dann freue ich mich sehr und der Kunkel scheint so eine Figur gewesen zu sein, der einen einlädt, selbst nochmal dem nachzuträumen.
Was mich dann wirklich zum Nachdenken gebracht hat, war, dieser Kunkel hat ja offensichtlich, also einen Mangel an Selbstbewusstsein hat er wohl nicht gehabt. Gleichzeitig im Vergleich zu, jetzt kann man natürlich darüber diskutieren, war er eher Handwerker, war er eher Wissenschaftler, war er eher Künstler, ich glaube, er war irgendwie alles davon, zu vielleicht sogar gleichen Teilen. Aber trotz all der Selbstsicherheit, trotz all der Liebe zum Material offensichtlich und dieser Faszination dafür, er hat irgendwie kein großes Interesse daran gehabt, sich selbst zu vermarkten oder sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen, im Sinne von eine auch nachvollziehbare Verbindung zu seiner Kunst, zu den Dingen, die er erschaffen hat, zu schaffen, weil das ja natürlich auch wiederum dazu geführt hat, dass wir heute uns wahnsinnig schwer tun, überhaupt herauszufinden, was wirklich von ihm ist, bis auf sehr wenige. Es gab ja diese Schenkung an die Hofapotheke, wo er ein paar Teile gemacht hat, wo man sehr gut nachvollziehen kann, wo kommen die her. Aber ansonsten ist es ja unglaublich schwer, überhaupt herauszufinden, was von ihm ist. Und dadurch wahrscheinlich auch nie eben dieser ja fast schon Kult, der vielleicht hätte um diese Person entstehen können, um seine Kunst hätte entstehen können, dass das einfach nie passiert ist.
Ja, das ist überraschend, weil er einerseits ja so eine Eitelkeit hatte und in diesem Buch eben über die Glasmacherkunst sich selbst abbildet mit so einem gezwirbelten Schnurrbart. Zum Glück hat er es gemacht. Dadurch haben wir ein Bild von ihm, auf das man sich so berufen kann. Und da gibt es schon auch so eine Aussage mit sehr viel Selbstbewusstsein. Also hier dieser Mann, also er Kunkel, der kann wirklich was, was keiner vor ihm konnte. Und vielleicht war dieses starke Selbstbewusstsein das Problem, dass er offenbar auch von den Königen, den Kurfürsten so viel Bewunderung erhielt, dass er sich nicht vorstellen konnte, dass die Erde sich weiter dreht und man dann vielleicht nicht mehr weiß, wer er gewesen ist. Ich finde auch sehr auffällig, dass man eben begreift, oh, der hat nicht signiert, also ja, oder hat keine Liste geführt über die Kunstwerke, die er gemacht hat. Signiert hat dann die nächste Stufe letztlich in der Manufaktur der Glasschneider. Also die haben dann tatsächlich ein Monogramm reingesetzt. Martin Winter, eine sehr berühmte Glasschneider in Berlin, der eben diese Gefäße dann nochmal verziert hat und Formen reingeschnitten hat. Aber das Rubinglas an sich eigentlich ist das, was heute so begehrt ist. Und ja, deswegen wird gehofft und gestritten, ob das wirklich auf der Fauninsel gemacht worden ist oder doch 2 Jahre vorher oder 2 Jahre später. Und das Herrliche ist, man wird es nie beweisen können, denn man müsste es dafür zerstören. Das finde ich eine sehr schöne Geschichte eigentlich. So wie den Baum, wenn du wissen willst, ob dieser Baum wirklich jetzt 500 oder 502 Jahre alt ist, musst du ihn fällen, dann kannst du die Jahresringe zählen. Und so ist das mit diesem Glas. Heute wiederum weiß man nun so genug, wie gut und wie einzigartig sein Glas gewesen ist. Deswegen hofft jedes Museum, dass es auch wirklich die Gläser von seiner Hand hat. Aber man kann es nicht sagen, weil es wurde vorher schon in diesem Rubinglas gearbeitet und danach. Zu den 2 Jahren, das ist eine unendlich kurze Zeit, auch übrigens, in der es eben wirklich auf der Brauninsel produziert wurde, war es offenbar allen klar und jeder wollte es unbedingt, eben ein Produkt von dieser geheimnisumwitterten Insel. Und heute wollen es auch wieder alle unbedingt von der Insel, aber heute kann es jeder behaupten. Und wenn er es behaupten kann, ist er sehr stolz und zahlt sehr viel Geld. Das Rijksmuseum in Amsterdam hat für sehr viele Millionen eben einen prachtvollen Pokal gekauft und verkündet sehr stolz, dass der auf der Fauninsel entstanden ist, obwohl man eben sagen muss, bis heute, man kann das nicht wirklich beweisen, außer die von dir erwähnten 5 kleinen Gläser, die aber ja ganz harmlose Gläser waren, die er einem Freund geschenkt hat, der in Leipzig lebte.
Irgendwann kam dann der große Bruch sozusagen mit dem Kurfürsten bzw. seinem Nachfolger. Und wie es in dieser Zeit so oft war und heute eigentlich auch noch, wenn man dann so einen Gönner hat, dann gibt es natürlich ganz viele Neider und die dann hinterfragen, hat der das wirklich verdient? Und ja, irgendwann wollte man dann das ganze Geld, was er bekommen hat, wieder zurück und alles wurde quasi angezündet und abgefackelt, was er da auf dieser Insel aufgebaut hat. eigentlich auch Wahnsinn aus der heutigen Sicht zu sagen, also man hätte ja sagen können, wir nehmen dem alles weg, aber man lässt auf der Insel alles, wie es ist, weil man braucht sie ja gerade eh nicht für was Besseres. Aber stattdessen hat man sich dann für den Weg der Zerstörung entschieden. Da muss ja eine unglaubliche Wut auch da gewesen sein, oder?
Also ich glaube, er hat viel Wut abbekommen, die gar nicht auf ihn persönlich gemünzt war, weil das war der Sohn dieses Kurfürsten, der dann eben als der Vorgänger, sein Vater gestorben war, die Macht übernahm, wollte einfach alles anders machen und war zornig auf ihn, vor allem auch auf seine Stiefmutter, weil er das Gefühl hatte, die hat alles nur für ihre Kinder aus der zweiten Ehe seines Vaters getan. Also wirklich so eine richtige, sehr moderne Patchwork-Situation mit sehr viel Emotionen. Und er hat alles kurz und klein geschlagen letztlich, was der Vater aufgebaut hatte. Und da war dann der Kunkel auch in gewisser Weise, würde ich sagen, ein Bauernopfer. Auch Kunkels Sohn wird entlassen. Also der Kunkel stand eigentlich für das alte Regime und damit wurde das zerstört. Aber ich finde es eben interessant, auch auf eine sehr preußische Weise, nämlich so wie heute auch die meisten Leute über eine fehlerhafte Spesenabrechnung stürzen, so wurde eben in seinem Falle plötzlich auch jede Goldmark, die damals an ihn gezahlt wurde, musste er wieder rechtfertigen. Wofür hat er dieses Geld gebraucht? Wieso brauchte er so viel Geld fürs Holz und so weiter? Also grotesk, es wurde ihm eine Rechnung gestellt für quasi alles, was er je bekommen hatte. Das ruinierte ihn. Er musste alles verkaufen, die Inseln, das Haus, das Bergwerk. Uns blieb nichts mehr übrig. Und das ist eine ganz fürchterliche Geschichte und vor allem wird alles niedergebrannt. Und mit diesem Brand endet auch mein Buch, weil es so eine, ja, so eine wirkliche Geschichte von Aufstieg und Fall ist. Und der Fall ist dann eben vollständig. Das wird einfach, alles löst sich in Feuer auf. Deshalb Träume aus Feuer, also die Träume, die aus Feuer geboren sind, die gehen dann eben im Feuer auch unter. Und das ist alles ganz fürchterlich. Aber man muss dann auch parallel denken, um 1680 wurden eigentlich unliebsame Menschen am Hofe in der Regel direkt in den Kerker geworfen oder ermordet. Also er hat es immerhin überlebt. Also er wurde quasi auf sehr unschöne Weise ruiniert, aber er hat es überlebt und er konnte danach nach Schweden gehen. Und das ja auch letztlich tragikomisch ist, dass derjenige, der ihn am allermeisten zerstörte, der mächtigste Mann dann unter dem Sohn, das war ein, er hatte dann das Amt letztlich, heute würde man sagen Ministerpräsident Eberhard Dankelmann, der bringt als erstes seine sechs Brüder in hohe Ämter in Brandenburg. Und dann aber wird auch er wieder verstoßen und landet dann im Gefängnis. Also derjenige, der ihn, der Kunkel, verstoßen hat, wird dann selber wieder ins Gefängnis geworfen. Also man sieht, was das für ein höfischer Kampf um Aufmerksamkeit, Zuneigung war, wie schnell sich das verschieben konnte. Und es waren letztlich zwei glückliche Jahre, die Kunkel auf der Fraueninsel hatte. Und das Glück beschreibe ich mit dem wirklich nicht Happy End, sondern dem feurigen Ende dieses Untergehens. Und natürlich ist das auch eine Parabel auf die Kurzzeitigkeit von jedem Glück, auf diese Zufälligkeit von Glück und vielleicht auch Zerstörung. Auch eine Parabel auf das, wie Zuneigung, Aufmerksamkeit so schnell kommen, wie sie gehen und all das. Und deshalb, glaube ich, auch wollte ich diese Geschichte erzählen. Sie hat was Symbolisches, es ist einfach auch eine märchenhafte Geschichte, unbedingt in vielen Aspekten, auch mit diesem Ende. Das klingt alles wie ein grimmsches Märchen eigentlich, wo Hochmut kommt von dem Fall, würde man es wahrscheinlich dann als Fazit ziehen. Aber aus diesem Hochmut, dieses Kunkel, sind wundervollste Kunstwerke entstanden und da muss ich dann immer sagen, das ist natürlich das Allerschönste, was aus dieser Sünde des Hochmuts entstehen kann.
Ja, die Irrationalität der Zerstörung ist ja eigentlich auch völlig verrückt, weil zu dem Zeitpunkt kann man ja eigentlich sagen, er hatte ja sogar ein funktionierendes Geschäftsmodell, um im Startup-Sprech zu bleiben.
Von dem Brandenburg ordentlich profitierte, genauso. Deswegen ist es vollkommen letztlich selbstzerstörerisch, dass man ihn da zerstört hat, ja.
Du hast schon gerade gesagt, er ist ja dann nach Schweden. Was wissen wir denn eigentlich über seine späten Jahre, die dann da noch kamen? Also konnte er dann jemals auch nochmal wirklich in seine Schaffensphase hineinkommen oder war das dann eigentlich alles so ein bisschen schwierig?
Es gibt schon über die brandenburgische Zeit sehr wenig und über die schwedische gibt es noch viel weniger. Was man sagen kann, warum diese besondere Aura mit diesen Fauninseljahren verbunden ist, ist, weil er in der Zeit seine Rezepte, seine wundervolle Glasmacherkunst war geschützt durch eben wie ein Monopol. Niemand durfte das nachmachen. Und sehr früh nach seinem Ausscheiden dann wurde das überall produziert in dieser Weise, weil die Rezepte verteilt wurden und in Nürnberg, auch in anderen Orten in Brandenburg wurde das gemacht. Das heißt, dieses Einzigartige war verschwunden. Wir wissen, dass der schwedische König ganz offensichtlich zufrieden war, ja, weil er ihn eben adelt. Wir wissen auch, dass es dann irgendwann endet. Da ist er dann aber vielleicht auch in Anführungszeichen pensioniert oder er will zurück und es zieht ihn dann eben zurück nach Brandenburg und im nördlichen Berlin wird er dann sterben, einen ganz kleinen Hof, den man jetzt identifiziert hat, einer kleinen Ortschaft bei Bernau. Also er kehrt zurück, ob als Gescheiterter, ob als Nostalgiker, wissen wir alles nicht. Auf jeden Fall am Leben und als Adeliger. Also ich glaube, er hätte ungeheure Geschichten über sein Leben erzählen können. Hat er leider nicht gemacht. Das ist eigentlich das Traurige. Also es gibt so viele Autobiografien, wo man sagen kann, vielleicht hätten die nicht geschrieben werden müssen. Diese Autobiografie hätte man liebend gerne gelesen.
Es gibt ja auch noch eine ganz spannende Nebenfigur in deinem Buch, nämlich die Frau des Gönners, die Frau des Kurfürsten, die ja eigentlich damals das Thema Gleichberechtigung und Emanzipation und Feminismus schon so gelebt hat, wie wir es hunderte Jahre später dann erstmal wirklich kennengelernt haben. Es ist ja vollkommen verrückt eigentlich, oder? Für die Zeit.
Für die Zeit und es ist auch für mich überraschend gewesen, wie unbekannt sie ist. Also Dorothea heißt sie und hier in Brandenburg ist sie ganz im Schatten von Luise, der früh verstorbenen Königin, sozusagen ein Jahrhundert später, die so als Lichtgestalt gilt, die aber eigentlich ein sehr, sagen wir mal, ein klassisches Frauenleben an der Seite ihres Gatten des Königs führte. Diese Dorothea hingegen war europaweit gefürchtet und geachtet, weil sie zum Beispiel jede Nacht neben ihrem Mann schlafen wollte, auch wenn der in Schlachten zog. Also die ging mit auf die Schlachtfelder und schlief dann nachts im Zelt. Vollkommen einzigartig, sorgte für Verwunderung, aber wurde sehr beschrieben. Dann hatte sie eben auch neben dieser Art der Gleichberechtigung das Gefühl, sie will ihre Kinder, die sie mit dem Kurfürsten hat, gleichberechtigt am Erbe beteiligen, wie dessen Kinder aus erster Ehe. Das war völlig undenkbar eigentlich. In der hohenzollerschen Form musste der Erstgeborene alles bekommen. Das hat sie hingekriegt. Sie hat für jedes dieser Kinder eben ein eigenes Gutshaus und ein eigenes Erbe aufgebaut. Und sie selbst war eine ungeheuer geschickte Unternehmerin. Sie hat die ganze noch bis heute sogenannte Dorothee-städtische Vorstadt, Dorotheenstraße gibt es noch, die alle an sie erinnern. Sie war eine Immobilienentwicklerin, würde man sagen. Das hat in der Summe wirklich spektakuläre Ausmaße. Interessanterweise taucht sie in der Literatur aber nur als die böse Stiefmutter auf, weil sowohl der Sohn des Kurfürsten als auch sein Bruder immer sie im Verdacht hatten, dass sie ermorden will, dass sie ihnen Gift ins Essen gibt. Und leider stirbt auch ein erstes Kind aus der ersten Ehe vom Kurfürsten an Gift. Deswegen fühlten die sich alle bestätigt. Und in der Literatur wird das immer sehr groß ausgeführt. Ja, also dass sie quasi eher das Modell der bösen Stiefmutter ist, wie wir es dann auch aus den Grimmschen Märchen kennen. Das ist sehr schwer auseinanderzuhalten, was da Wahrheit, was da Fiktion ist. Was wir in Wahrheit wissen, ist, dass sie eine avantgardistische, feministische Vorkämpferin war an diesem Punkt und dass das sicherlich eine Frauenfigur ist, die unbedingt entdeckt werden sollte. Es gibt ein sehr schönes Buch über sie, das heißt Die Amazone Brandenburgs, wo eigentlich versucht wird, auch zu zeigen, wie modern sie war, auch dass sie bei den Jagden ganz selbstbewusst sozusagen auch auf die größten Hirsche angelegt hat. Also sie hat sich genommen, was sie angemessen fand, und sie fand, dass eine Frau genau das Gleiche zusteht wie ein Mann. Ja, ich fände es sehr schön, wenn diese Figur, die wirklich meine zweite oder die große weibliche Hauptfigur dieses Buches ist, endlich mehr entdeckt würde.
Schreit ja fast nach dem nächsten Buchprojekt.
Ach, in meinem Kopf schreien so viele Figuren. Da spazieren ja ganz, ganz viele Frauen und ganz viele Menschen aus der Vergangenheit umher. Und dann lese ich manchmal was und dann denke ich, oh, das ist aber interessant, und dann könnte man da in die Richtung vielleicht gehen. Aber jetzt habe ich das für mich in der Form so aufgeschrieben, wie es gut ist. Und in meinem nächsten Buch werde ich wieder in ganz andere Welten eintauchen.
Ich habe ja vorhin schon von dem Gedenkstein da auf der Insel gesprochen und dass du da so quasi drüber gestolpert bist. Ich habe das, glaube ich, in einer der letzten Episoden irgendwann mal erzählt, was ich mittags inzwischen total gerne mache. Ist bei mir um die Ecke vom Büro, gibt es so einen alten Friedhof, den alten Südfriedhof in München. Und wenn man über diesen alten Friedhof läuft, kommt man ja die ganze Zeit an tollen Grabsteinen vorbei mit großartigen Berufsbezeichnungen, die es heute alle gar nicht mehr gibt. Und dann stehe ich manchmal vor so einem Grabstein und denke mir, ach, was hat jetzt denn bitte hier dieser und jener Mensch früher eigentlich so gemacht? Und immer häufiger passiert es mir dann, dass ich mein Handy rausziehe und in ChatGPT diesen Namen eingebe und versuche zu recherchieren, was da eigentlich so dahinter steht, ob es zu der Person irgendwas gibt. Ist das jetzt für jemanden wie dich eigentlich eher Fluch oder Segen? Weil Fluch vielleicht deshalb, weil dadurch noch mehr Leute in deinem Kopf in der Gegend rumspazieren, weil man über jeden auf die Schnelle zumindest mal kurz rausfinden kann mit dem Namen, ob die Person irgendwie Potenzial hat oder nicht. Oder ist es eher Segen, weil du eben dann, wenn du vor so einem Kunkel-Denkstein stehst, mal kurz gucken kannst, was ist das eigentlich für einer?
Es ist für mich ausschließlich Segen, weil erstens muss man natürlich sagen, wenn überhaupt diese künstlichen Intelligenzen noch Schwachstellen haben, dann in diesem Bereich der Ahnen- oder Altertumsforschung, ja, weil sie da offenbar, das sind Archivdaten oder Dinge, die noch nicht so digitalisiert sind, aber mache das, was du machst, die ganze Zeit, ja. Also wenn ich Figuren sehe und dann mich frage, oh, wie hängt der denn, war der zufällig gleichzeitig mit dieser Person an diesem Ort, auch wenn ich an Häusern, Gedenktafeln sehe oder so. Ja, da ist das Internet. Ich sehe das ausschließlich als Segen. Also, weil ich bin durch meinen Geburtsjahrgang 71 bin ich noch genau an der Schwelle. Ich habe meine Magisterarbeit über ein Buch geschrieben, für das ich gefühlt 50 oder 60 Briefe an Antiquariate geschrieben habe, ob sie dieses Buch haben. Ja, das war eben Anfang der 90er Jahre noch das so, wenn du ein seltenes Buch aus dem 19. Jahrhundert suchtest. Es gab kein Internet, wo du mal befragen konntest. Und dann dieses Glück am Ende, ja, das eine Antiquariat hatte dieses Buch und dann kam es an und so weiter. Also dieser Vorgang, den kenne ich noch, und deswegen sehe ich jetzt diese ungeheure Erleichterung, einfach einmal kurz sich einen Überblick zu verschaffen. Zugleich habe ich schon oft genug gemerkt, tatsächlich, wie sehr da die KI halluziniert, wie man so schön sagt, und wie dann irgendwas zusammengebunden wird, was nichts miteinander zu tun hat. Aber für diese erste Orientierung ist es ganz toll, und das mache ich ganz viel, ja, weil ich das natürlich aufregend finde, um einfach erstmal ein kurzes Gefühl zu kriegen, was hier war. Dieses an Friedhöfe mache ich nicht, das ist nicht so meine Orte. Ich mache sehr viel bei so Gedenktafeln an Häusern. Also, weil da sieht man ja oft so Personen, von denen man noch nie gehört hat. Und dann denkt man sich, oh, wieso ist sie mal in einer bestimmten Zeit so wichtig gewesen, dass hier eine Gedenktafel für sie errichtet wurde. Und das macht mir sehr viel Spaß, weil du dann immer wieder kapierst, oh, diese Figur, ich sage jetzt mal, heute kennen wir den Komponisten Arnold Schönberg. Und Arnold Schönberg sagt aber, jede meiner neuen Kompositionen wurde angeregt durch ein Gedicht von Richard Dehmel. Keiner kennt aber mehr Richard Dehmel. Und dann kann man mal sagen, oh, das muss aber bedeutend gewesen sein, wenn der für die Schönberg-Innovation verantwortlich war. Und das mag ich sehr, dass man quasi in alte Zeitstufen des Gedächtnisses reingeht. Weil 1686 hätte ganz Brandenburg voller Gedenktafeln für Johannes Kunkel gestanden. Und 100 Jahre später gab es keinem quasi mehr. Dasselbe mit Caspar David Friedrich, zu seinen Lebzeiten verehrt und begeistert, und hätte es Gedenktafeln gegeben, hätte man sie immer errichtet, und dann 200 Jahre lang danach überhaupt nicht mehr. Und es gibt eben auch immer diese Stufen des Vergessens. Und ich habe mit einem ganz tollen Historiker studiert, der über Wiederentdeckungen geschrieben hat. Und das hat er so untersucht, und er sagt, Wiederentdeckungen sind auch deshalb so toll, weil der Wiederentdecker so eine irre Energie mitbringen muss. Und diese Energie, jetzt meine, um einen Kunkel rauszuholen aus dem Dunkel der Geschichte ins Licht unserer Gegenwart, diese Wiederentdeckungsenergie, die ist ansteckend. Leute, die immer seit Jahrhunderten so ein bisschen bekannt waren, von denen man wusste, ja, die gibt's, die sind viel schwerer zu holen, weil man nicht diese Wiederentdeckerenergie hat. Und deswegen, das habe ich mich sehr erkannt gefühlt, und deswegen macht mir das auch besonderen Spaß, so wirklich zu sagen, nee, ich werde jetzt nicht die Figuren, die ihr alle ohnehin schon kennt, jetzt nochmal aufschreiben. Ich will wirklich versuchen, wenn es bekannte Figuren sind, dann eine Episode zu erzählen, eine Geschichte zu erzählen, eine Art und Weise darüber zu erzählen, die noch keiner vorher gemacht hat.
Wie stellst du dir denn den Florian in 300 Jahren vor, wenn er auf diese Zeit zurückblickt, in der dieses Vergessen ja eigentlich gar nicht mehr passieren kann? Weil wir haben alles im Netz, wir haben alles in der KI, es steckt alles überall drin. Also ich muss immer dran denken, wenn ein Historiker in 300 Jahren oder dann eben auch ein Autor, der sich mit historischen Stoffen beschäftigt, dass ich bin mir noch nicht sicher, ob das gut ist oder nicht, weil irgendwie, gut, die Frage ist, lesen wir dann überhaupt noch Bücher oder nehmen wir Informationen ganz anders wahr, spielen wir die vielleicht irgendwie über irgendeine Hirnschnittstelle auf unsere interne Festplatte, aber dennoch dieses nicht mehr vergessen können von Dingen und Menschen und Werken aller Art, führt ja zwangsläufig irgendwie auch zu so einem Überfluss, wo eigentlich kaum mehr irgendwas herausstechen kann.
Ich glaube, das ist sicherlich der Fluch dieser Digitalisierung, dass nichts vergessen wird, heißt, es ist alles gespeichert, und es ist ganz, ganz kompliziert, Hierarchien noch zu wahrzunehmen, Bedeutungshierarchien, ja, auch Wertehierarchien, Relevanzen, ja, so. Ich finde es für mich immer wahnsinnig interessant zu gucken, das waren die häufigsten Suchbegriffe bei Google zum Beispiel in dem Jahr, ja, weil man dadurch wie so eine soziologische Geschichte erzählen kann. Aber dann siehst du plötzlich, oh, was die Deutschen gesucht haben bei Google, hat nichts zu tun mit dem, was die Spanier suchen und so weiter. Dadurch ist aber eine Menge an Datenmaterial vorhanden, die zukünftige Historiker so glücklich machen wird. Ja, also dass du sagen kannst, ungeheuerlich so. Also das, du hast ja alles zur Verfügung. Ja, was, wenn ich jetzt sage, dass bei David Friedrich war verschwunden, dafür gibt es kein Datenmaterial, außer dass er in keinem Museum hing und in keinem Buch vorkam. Aber künftig wird man sagen können, dieser Musiker, dieser Schriftsteller, dieser Politiker, mit dem hat sich niemand mehr beschäftigt. Man sieht es bei Google, gab gar keine Anfragen mehr bei ihm und so weiter. Also diese Materialmenge wird ist gigantisch und es wird in Zukunft darauf ankommen, sie intelligent zu befragen. Und aus dem intelligent Befragen etwas rauszulesen. Und dann kommt etwas, von dem ich glaube, dass es immer nur ein Mensch kann. Das ist zu sagen, oh, diese Geschichte in dieser unendlichen Datenfülle ist erzählenswert. Diese Geschichte wird ein Buch, diese Geschichte wird ein Film, diese Geschichte wird ein Podcast. Also da bündelt sich etwas. Da wird einem die künstliche Intelligenz immer 100.000 Vorschläge machen, was alles möglich ist. Und ich glaube, dafür muss man als Mensch in seiner Gegenwart leben, um zu kapieren, oh, jetzt ist eine Zeit, in der die und die Themen relevant sind. Und da interessieren mich bestimmte Sachen mehr, auch wenn sie jetzt gerade bei den Google-Anfragen nicht so hoch stehen. Ich glaube, dass jetzt vielleicht die, sagen wir mal, die Klimakrise so gegenwärtig ist, dass man sie vielleicht jetzt nicht mehr so viel googelt. Ja? Aber das ist in den Datenmaterialien nicht abbildbar, weil jeder das jetzt gemerkt hat. Oh, der Bodensee ist trocken, der Rhein ist trocken, meine Wälder in Frankreich, wo ich Urlaub mache, brennen, dann muss ich das jetzt nicht mehr googeln. Gibt es das wirklich? Und diese Original-Ur-Erfahrung, die man hat, die man durch Gespräche hat, die macht den Mensch aus und dadurch dann auch die menschliche Perspektive dessen, was einen interessiert und was einen überrascht und wozu man Lust hat. Und ich glaube, das ist ja die schönste Form der, sagen wir mal, der ganzen Kulturgeschichte. Die berühmtesten Filme, die berühmtesten Musikstücke, die berühmtesten Bücher. Die kann man nicht von der KI errechnen lassen, dass jetzt in dem Jahr ein Film über dieses Thema jetzt gerade so populär wird. Nein, das ist sehr skurril oft, dass man sagt, was so, das war jetzt, darüber hat ABBA Lieder gemacht. Okay, und darüber, das ist die Beatles, ja, Yellow Submarine und so weiter. So, und das ist das Wunderbare. Das macht dann, es bündelt dann irgendwie eine menschliche Intelligenz und dieses Bündeln zum richtigen Moment. Das wird immer weiterhin notwendig sein, glaube ich, weil es ist wie mit den Datenmaterial der Stasi. Es war am Ende so viel, dass es nicht mehr, das wird ja beschrieben, sie haben einfach alles gewusst und dadurch war es nicht mehr, es ist erschlagend, ja, es war erschöpfend, es war gar nicht mehr, sie haben nicht mehr gemerkt, dass der Staat zu Ende geht, ja, weil sie wussten alles über alle ihre Menschen, über alle Dissidenten und sie hatten eine unendliche Datenfülle. Aber die Grundfrage ist, geht das jetzt hier noch gut, wurde nicht gestellt. Oder wenn sie gestellt wurde, wurde sie nicht beantwortet. So ähnlich stelle ich mir das vor. Es braucht dann immer wieder den Kreativen, um da eine Schneise reinzuschlagen. Deswegen bin ich da ganz gar nicht ängstlich, sondern freue mich über die Möglichkeiten, die diese KI hat, vielleicht auch jetzt Beispiel diese Aufarbeitung in Deutschland, dass man endlich die Akten der NSDAP einsehen kann, ja. Das, man hatte ja das Gefühl, es ist alles bekannt, es ist alles hundertfach erzählt über diese schrecklichsten 12 Jahre der deutschen Geschichte. Und jetzt plötzlich merkt man, oh nein, jetzt geht's überhaupt erst los, jetzt geht's in die Familien hinein und man sagt, oh, der war in der Partei. Und dann, was heißt das eigentlich? Ach, ich habe ja nicht aufgepasst in der Schule und im Studium. Heißt das, es ist ein Unterschied, wenn man 33 in die Partei gegangen ist oder 43? Und also und das ist für mich ein sehr schönes Beispiel dafür, dass diese Digitalisierung, die Datenmenge ein Segen sein kann und dass die Folgen aber immer individuell sind und die Befragung ist individuell und die Auswirkung hätte auch keiner erwartet, dass es eben zu so einer Grundphänomen wird, das in so viele Familien getragen würde. So, also ich glaube, dass das, also ich sehe die Chancen viel größer als die Risiken.
Aber gerade wenn wir das im Kontext der Kunst sehen, was mir manchmal Sorge macht, ist, dass, gut, jetzt kann man natürlich darüber streiten, früher war es nicht der Algorithmus, sondern der menschliche Mäzen oder Gönner, der dann die Kunst finanziert hat und ihr Reichweite gegeben hat, aber trotzdem ist es ja heute so, dass das Thema Handwerk quasi immer weiter in den Hintergrund rückt und das Thema, wie gut funktioniert das, was ich mache, in einer algorithmusreichweitengesteuerten Welt eine viel größere Rolle spielt. Und dadurch wird Kunst irgendwie, bekommt so eine gewisse, ja, Beliebigkeit, was die Kunst an sich angeht. Und jeder versucht nur noch zu optimieren, wie man denn mit dieser Kunst, die man da geschaffen hat, an die Leute kommt.
Sicherlich eine große Gefahr. Also ich glaube, es war immer so, dass es Künstler wussten, sag jetzt mal, oder die Galeristen, wenn Rot auf dem Bild ist, dann ist es besser verkäuflich, als wenn Gelb auf dem Bild ist. Wenn eine Frau auf dem Bild ist, junge Frau, ist besser verkäuflich als alter Mann. Also ja, es gab immer ein Gefühl darüber, was funktioniert. Nun weiß man das noch besser, man weiß es in Hundertstel Sekunden quasi, ob es funktioniert oder nicht und an all das. Ich glaube aber, dass der menschliche, ja, die Abwehrmechanismen dann doch wiederum gut funktionieren im Sinne, dass man schon wieder auch durchschaut als Konsument, als Sammler, wie immer man denjenigen dann nennen möchte, auf der anderen Seite, dass er sagt, oh, das ist jetzt aber sehr berechnend, ja, hier wird mir jetzt, hier, das soll ich jetzt mögen, ich mag es zwar auch, aber das ist mir nicht raffiniert genug. Und ich glaube schon, die große Kunst ist immer dann ein Ausbruch aus dem Algorithmus, auch wenn er früher noch nicht Algorithmus hieß, ja, aber der Algorithmus war früher einfach die Erwartungshaltung und das Klischee und das Marktgängige. Deswegen, nein, ich glaube, die immer wieder wird die Disruption, wie man es jetzt heute nennt, notwendig sein, weil das andere immer wieder sonst Langeweile erzeugt.
Glaubst du denn an echte, menschliche, nicht, auch langfristig nicht reproduzierbare Kreativität?
Ja. Ich glaube, dass, wenn ich jetzt an Texte denke, an Bilder denke, an Musik denke, ist jedes dieser Werke ist durch einen Körper gegangen, der Erfahrung gemacht hat, der eine schöne oder eine schwere Kindheit hatte, der Verlust erlebt hat, der Angst hat vor seinem Tod, der sich schwach fühlt, sich stark fühlt, sich eifersüchtig ist, neidisch, glücklich, erfüllt, unerfüllt. Diese Gefühle kann eine künstliche Intelligenz immer nur simulieren. Ja, sie kommt aus Datenleitung, aus Chips, mit spektakulärer Qualität. Ich sehe das mit großen und bewundernden Augen, was da gerade passiert. Aber ich glaube, diese Urkörpererfahrung, Urseelenerfahrung, die man in sich trägt, im Positiven wie Negativen, diese ganze große Erfahrungsreichtum, der im eigenen Körper sitzt, aus dem wird immer noch was anderes kommen als aus einem gekühlten Rechencenter.
Das ist eigentlich schon fast das perfekte Schlusswort. Aber nachdem du vorhin schon so leichte Andeutungen gemacht hast, du willst natürlich sicherlich nichts verraten, aber welches Gefühl wird denn im nächsten Buch eine Rolle spielen?
Das ist eine sehr schöne Frage, weil ich tatsächlich auch von dieser Frage her oft ausgehe, wie es weitergeht. Ich möchte mit jedem meiner Bücher ein Land betreten, Land jetzt wirklich im sehr ein Reich, ein Gebiet betreten, in dem ich noch nicht war, weil das reizt mich zum Schreiben. Das kann eine Geschichteform in der Geschichte sein, das kann etwas sein, wo ich merke, oh, da will ich mal hin. Und es ist jetzt in diesem Falle die Musik, also die klassische Musik, weil ich da hohen Respekt habe vor jedem, der klassische Musik in Worte fassen kann. Ja, ich habe jetzt viele Jahrzehnte Malerei in Worte gefasst. Das fasziniert mich. Das mache ich liebend gerne, Worte zu finden für das, was ich sehe. Aber Worte zu finden für das, was ich höre, finde ich ganz herausfordernd. Und deswegen wollte ich unbedingt in den Bereich der Musik gehen. Und das Zweite ist, dass ich einen Ort gesucht habe, wo man sich hinträumen kann. Und das ist ein Ort im alten Europa. Und ich wollte mit klassischer Musik und dem alten Europa versuchen, eine Sehnsuchtswelt aufzubauen, weil ich glaube, in unserer durchdigitalisierten Welt, in der wir von Bildern erschlagen sind, von Algorithmen, von Live-Tickern, wächst die Sehnsucht nach so einer Beschreibung eines alten Europa, in dem man leichte Chopin-Klänge hört.
Das ist doch ein wunderbarer Ausblick. Ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast.
Sehr gerne.
Das war's leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte nimm Rücksicht auf die Nachbarn und sei leise, wenn du die Bar verlässt. Aber vergiss auf keinen Fall, den Abonnieren-Button zu klicken. Gin and Talk ist ein Podcast von 48 Forward, produziert in den 48 Forward Studios in München.